Haben Sie es auch gemerkt, dass dieses Lied einfach schon eine wunderbare Predigt war? Gott hält sein Wort mit Freuden. Es macht Gott Freude, sein Wort zu halten. Das ist schon Grund genug, ihn zu loben. Und er hat uns seine Gnade geschenkt. Ihm gebührt alles Lob. Es ist billig, dass ich mehre sein Ruhm vor aller Welt. Auch der Wochenpsalm nimmt uns in das Lob Gottes mit hinein. Es ist der Psalm 146. Halleluja, lobe den Herrn, meine Seele. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe, und meinen Gott Lob singen, solange ich bin. Verlasst euch nicht auf Fürsten, sie sind Menschen, sie können ja nicht helfen. Denn des Menschen Geist muss davon, und er muss wieder zur Erde werden. Dann sind verloren alle seine Pläne. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darinnen ist, der Treue hält ewiglich. Der Recht schafft denen, die Gewalt leiden, der die Hungrigen speiset. Der Herr macht die Gefangenen frei. Der Herr macht die Blinden sehend. Der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind. Der Herr liebt die Gerechten. Der Herr behütet die Fremdlinge und erhält Waisen und Witwen, aber die Gottlosen führt er in die Irre. Der Herr ist König ewiglich. Dein Gott, Zion, für und für. Halleluja. In diesem Psalm wird uns Gottes ewige Treue vor Augen gestellt. Und es macht Gott Freude, den Bedürftigen seine Güte und Barmherzigkeit, seine Gnade zu schenken. Haben wir das nicht auch schon oft erlebt? Und darum singen wir jetzt das nächste Lied, in dem wir Gott anbeten und seine Gnade rühmen. Es ist das Lied Nummer 65.
Ich möchte gern beten. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du der Gott bist, der uns barmherzig ist, der seine Güte zeigt und seine Freundlichkeit und dass du der Gott bist, der uns erfreut in unserem Herzen. Und wir möchten dir diese Freude zurückgeben, möchten dir die Ehre geben und Dank, dass du uns in der vergangenen Woche geführt, begleitet, beschützt und bewahrt hast. Und wir danken dir, dass wir jetzt Zeit haben, innezuhalten und auf dich zu hören, die Beziehung zu dir zu vertiefen. Danke, dass du gegenwärtig bist und dass du uns jetzt miteinander segnest. Amen. Ja, heute möchten wir uns gerne miteinander auf Spurensuche machen. Und zwar wollen wir der Freude auf die Spur kommen. Auf der Suche nach Freude sind sehr viele Menschen. Und ja, die Menschheit lässt sich sehr vieles einfallen, um dieses Bedürfnis nach Freude zu erfüllen. Und man könnte meinen, Freude wäre eine Erfindung des Menschen. Aber das stimmt gar nicht. Freude und Glück, das ist die Erfindung Gottes. Das hat Gott erfunden, um uns zu erfreuen. Und deswegen, wenn wir der Freude auf der Spur sind, dann müssen wir bei ihm anfangen. Bei ihm anfangen zu suchen. Nach der Freude. Und ich habe mir die Frage gestellt, woran freut sich Gott eigentlich? Und jetzt möchte ich Ihnen zuerst auch noch eine Frage stellen. Hatten Sie oder in der vergangenen Woche vielleicht ein Erlebnis oder erinnern Sie sich an ein Ereignis, wo Sie gespürt hat, da hat sich jemand anders über mich gefreut. Vielleicht hat Ihnen jemand durch eine E-Mail oder durch eine, gibt ja auch eine normale Post, Postkarte oder Brief, SMS, durch seinen Blick, durch eine Berührung gezeigt, dass er sich gefreut hat über Sie. Und dann möchte ich eine zweite Frage stellen. Was hat das denn in Ihnen ausgelöst, als Sie gespürt haben, der andere freut sich über mich? Was hat es in Ihnen bewirkt? Bitte? Eigene Freude, genau. Und wir merken, Freude, das ist eigentlich ein Kreislauf. Man sagt, es gibt ja so, ich glaube, schwäbisches Sprichwort, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Gell? Also eins bewirkt das andere. Wenn sich ein anderer über uns freut, dann freuen wir uns auch wieder. Wenn wir uns freuen und dem anderen freundlich begegnen, freut er sich auch. Also das sind Wechselwirkungen. Freude ist eine Wechselwirkung. Und wenn ein anderer sich über uns freut, dann ist es für uns ermutigend. Da entsteht in uns wieder Freude und es schafft in uns ein frohes Lebensgefühl. Ich arbeite in einer großen Kindertagesstätte und vor meinem Bürofenster spielen sich meistens die Abschieds- und Begrüßungsszenen ab. Und da kann ich ganz oft beobachten, wie sehr sich die Eltern freuen, wenn ihr Kind ihnen mit ausgestreckten Armen am Nachmittag entgegenrennt und sich einfach freut. Das Kind freut sich, dass es abgeholt wird. Und was das dann auch in den Eltern auslöst, dass ihr Kind so mit offenen, ausgestreckten Armen auf sie zuläuft. Und dann nimmt häufig so ein Elternteil das Kind hoch und schwirbelt es kurz durch die Luft vor lauter Begeisterung und Freude. Freude aneinander. Einfach, weil der andere da ist. Das Kind freut sich, die Mama ist wieder da oder der Papa ist wieder da. Sie haben Wort gehalten und holen mich wieder ab. Am Morgen höre ich immer, wie sie sich verabschieden und sagen, tschüss, bis heute Mittag, ich hab dich lieb. Und dann ruft das Kind, ich hab dich auch lieb. Und ich hole dich wieder ab. Und jetzt erfährt das Kind, die Mama oder der Papa hat Wort gehalten. Das löst Freude aus, wenn der andere Wort hält. Ja, Freude. Wir sehnen uns alle danach, sind auf der Suche danach. Nach solcher Freude, die gar nicht nach Leistung fragt. In diese Situationen, die ich beschrieben habe, da geht es ja gar nicht um Leistung. Da ist noch gar nicht wichtig oder interessant, ob das Kind anständig war an diesem Tag, ob der Tag gut war, ob es vielleicht auch gute Noten, die Schulkinder gute Noten nach Hause gebracht hat. Das spielt momentan noch gar keine Rolle, sondern die Freude ist einfach da, ja, weil sie aneinander haben. Freude an der Zugehörigkeit. Du gehörst zu mir und ich gehöre zu dir. Und diese Momente vertiefen ihre Beziehung zueinander, stärken ihr Vertrauen ineinander. Und diese Momente helfen ihnen auch, schwierige Zeiten miteinander durchzustehen, denn die gibt es ja auch. Aber wenn diese Momente fehlen, werden die schwierigen Zeiten noch schwieriger, unertragbar. Wir brauchen die Freude, damit die schwierigen Momente zu ertragen sind. Gott will, dass wir uns freuen. Gott will, dass wir glücklich sind. Ja, er verspricht uns die höchste Form von Glück, nämlich die Glückseligkeit. Jetzt nochmal die Frage, worüber freut sich denn Gott? Ich kann mir vorstellen, dass Sie da einige Ideen haben. Die Bibel gibt uns da nämlich Auskunft drüber, worüber sich Gott freut. Was haben Sie für eine Idee, worüber sich Gott freut? Über einen Sünder, der Buße tut. Ich wiederhole es einfach nur, dass es alle hören. Wenn man nach ihm fragt. Wenn wir zu ihm beten und mit ihm sprechen. Ja, machen wir uns mal auf die Suche. Wonach freut sich Gott? Ich habe drei große Punkte herausgegriffen. Es gibt noch viel mehr, aber ich habe mich mal auf diese drei beschränkt. Das Erste, was mir einfiel, Gott freut sich an seiner Schöpfung. Er freut sich an dem, was er geschaffen hat und was er tut. Vielleicht hatten manche von Ihnen im Urlaub Zeit, um die Welt der Berge, der Tiere, der Blumen, vielleicht des Meeres oder andere Naturereignisse zu beobachten und über sie zu staunen und sich zu freuen. Wenn man einzelne Schöpfungswunder auf sich wirken lässt, dann begreift man sehr schnell, dass Gott viel Freude hat an Farben, an Vielfalt, an Unterschiedlichkeit. Warum sonst hätte er so viele verschiedene Blumen, Schmetterlinge, Vögel, Fische, Landschaften und was sonst noch alles? Menschen, so viele unterschiedliche Menschen geschaffen. Wenn er nicht Freude hätte an Vielfalt, an Unterschiedlichkeit. Und das zeigt, Gott freut sich offensichtlich sehr gerne. Er hat Freude an dem, was er tut und was er gestaltet, was er schafft. Und es ist toll, dass er Dinge schafft, die auch uns Freude machen, damit wir uns dran freuen können. Am Schöpfungsbericht können wir das ja gut entdecken. Da bestaunt Gott jeden Abend, was er getan hat. Siehe, es ist sehr gut. Super ist gut, ist mir das gelungen. Er freut sich über das, was er getan hat. Und wir kommen mit viel Wissen und Forschung und Technik der Genialität jeder einzelnen Schöpfung so ganz allmählich von vorne erst auf die Spur. Was Gott da alles hineingelegt hat, nur in einen einzelnen kleinen Teil seiner Schöpfung. Er hat unglaublich viel Freude daran. Und der Mensch ist das i-Tüpfelchen seiner Schöpfung. Kürzlich las ich auf einem Kinder-T-Shirt, als Gott mich geschaffen hat, wollte er angeben. Das ist doch ein herrliches Selbstbewusstsein. Und wenn wir den Psalm 139 lesen, dann denken wir, das ist gar nicht so verkehrt. Denn da steht, wunderbar sind, ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Ja, gehen Sie einfach mal mit diesem Bewusstsein durch den Tag. Als Gott mich geschaffen hat, da wollte er angeben. Ich bin ihm gelungen. Er freut sich über mich. Auch wenn es manches gibt, was uns vielleicht selber gar nicht freut. Und ich habe den Verdacht, dass wir viel kritischer sind und dass wir uns selber viel kritischer beäugen und betrachten und beurteilen, als Gott es tut. Und vielleicht müssen wir ganz neu lernen, uns selbst mit Gottes Augen zu betrachten. Dass wir uns selber an uns freuen können, an dem, was Gott geschaffen hat, wie er mich geschaffen hat. Wunderbar sind seine Werke und ich gehöre dazu. Und ich bin sicher, Gott freut sich auch darüber, wenn wir uns über seine Schöpfung freuen, wenn wir uns über uns freuen. Und er freut sich auch darüber, wenn wir seine Schöpfung bestaunen, die Schönheit seiner Schöpfung betrachten, wenn wir sie achten und damit verantwortlich umgehen und sie bewahren. Das war mein erster Punkt. Gott freut sich über die Schöpfung. Mein zweiter Punkt, Gott freut sich an seinem Sohn. Nach der Taufe Jesu, nachdem Johannes der Täufer ihn im Jordan getauft hatte, da wird uns berichtet, dass die Stimme Gottes zu hören war: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Also, Wohlgefallen ist doch Freude, oder? Gott freut sich an seinem Sohn. Damit freut er sich ja auch an sich, denn Gott ist ja eine Dreieinigkeit. Und wir wissen, dass Jesus sich an dem Vater sehr gefreut hat, dass ihm die Gemeinschaft und die Beziehung zum Vater sehr wichtig war. Und das sehen wir wieder, Freude bedingt sich gegenseitig, ist eine Wechselwirkung, ist ein Kreislauf. In Kolosser 1,19 können wir lesen, denn es hat Gott wohlgefallen, dass in Jesus die ganze Fülle wohnt und dass durch Jesus Versöhnung möglich wurde, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Gott freut sich an seinem Sohn, dass er es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, dass er Knechtsgestalt annahm, indem er den Menschen gleich wurde und der Gestalt nach als Mensch befunden wurde. Gott freute sich darüber, dass Jesus gehorsam war bis zum Tod am Kreuz. Darum hat er ihn erhoben und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist und vor dessen Name sich einmal alle Knie beugen müssen. Und dann werden alle Zungen bekennen, dass Jesus der Herr ist. So lesen wir es in Philipper 2. Wir spüren, Jesus freut sich an seinem Sohn, weil er gehorsam war und diese Versöhnung ermöglicht hat, weil er zum Retter wurde, damit seine geliebten Menschen gerettet werden können. Das ist ihm eine große Freude. Gott freut sich über den Retter und er freut sich, wenn wir uns über ihn freuen. Wir singen jetzt ein Lied, das es auch zum Ausdruck bringt. Jesus, Herr, ich denke an dein Opfer. Gott freut sich, dass Rettung möglich wurde. Und er freut sich über die Menschen, die sich retten lassen, die sich über die Rettung freuen. Denn der Mensch ist die größte Leidenschaft Gottes. Und er freut sich einfach, dass durch den Versöhnungstod die Beziehung zu ihm wieder in Ordnung kommen kann. Dass wir uns mit dem Vater versöhnen lassen können. Das ist eine Freude für Gott. Und er sehnt sich zutiefst danach, dass wir uns mit ihm versöhnen lassen. In versöhnten Beziehungen lebt sich's doch auch besser, oder? Wenn Sie so an sich selber denken, da wo unversöhnte Beziehungen sind, das ist nicht wirklich schön. Ist nicht wirklich zum Freuen. Gott freut sich auch darüber, wenn unsere Beziehung zu ihm eine versöhnte Beziehung ist. Und er freut sich natürlich auch, wenn wir untereinander als Versöhnte leben. Im Alten Testament schon heißt es beim ersten Buch Samuel, denn es hat dem Herrn gefallen, euch, das Volk Israel, zu seinem Volk zu machen. Und im Neuen Testament heißt es, dass Gott Wohlgefallen hat an jedem, der umkehrt. Es wird Freude sein im Himmel über jeden, der umkehrt, über jeden Sünder, der umkehrt, über jeden, der in seine offenen Arme läuft, wird Freude sein im Himmel. Und Jesus benutzt drei Beispielgeschichten, die wir in Lukas 15 nachlesen können, um zu zeigen, wie groß die Freude ist, wenn einer umkehrt. Da erzählt er die Geschichte vom verlorenen Schaf. Wie groß ist die Freude des Hirten, wenn das Schaf wiedergefunden wird? Oder die Geschichte von der Frau, die ein Teilchen von ihrem Brautschmuck verloren hat, die so lange sucht, bis sie es wiedergefunden hat und sich riesig freut. So sucht Gott Menschen und freut sich, wenn sie sich retten lassen. Und dann noch die Geschichte vom Vater, zu dem sein verloren geglaubter Sohn zurückkehrt. Wie sehr freut sich der Vater. Gott freut sich über jeden, der sich retten lässt. Und er seine Einladung annimmt, sich versöhnen zu lassen. Auch da wieder, er freut sich unabhängig von Leistungen. Es kommt ihm nicht in erster Linie darauf an, dass wir Leistungen bringen, dass wir kommen und sagen, guck mal her, was ich heute Tolles gemacht habe, was ich getan habe, wie ich mich angestrengt habe. Darum geht es ihm überhaupt nicht. Es geht ihm darum, dass wir uns retten lassen, dass wir uns versöhnen lassen und dass wir als Versöhnte mit ihm leben. So wie sich die Eltern freuen, wenn sie ihr Kind abholen bei uns in der Tagesstätte. Einfach, weil die Zugehörigkeit da ist. Und allein schon das zu denken, löst doch in uns Freude aus, ermutigt uns und stärkt uns. Gott freut sich über mich. Egal, wo ich gerade bin und wie es in mir aussieht, er freut sich über mich. Wir finden in der Bibel noch viele andere Dinge, die Gott Freude bereiten. Es bereitet Gott Freude, uns Freude zu machen. Es ist seine größte Freude, uns an seinem Leben teilhaben zu lassen. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen, Leben im Überfluss haben. Und in dem hohen priesterlichen Gebet, das uns in Johannes 17 übertragen ist, da finden wir das bestätigt. Jesus tut alles, damit seine Freude in uns vollkommen sei. Und er will, dass uns diese Freude niemand nimmt. Er will, dass wir uns freuen. In Sprüche 15, Vers 8 finden wir, dass Gott Wohlgefallen hat am Gebet der Frommen. Das hat vorhin auch schon jemand erwähnt. Gott freut sich sehr, wenn er unsere Stimme hört und wenn wir mit ihm reden. Ja, ich möchte sagen, er liebt es, unsere Stimme zu hören. Und er erkennt unsere Stimme. Und er freut sich, wenn wir zu ihm kommen und mit ihm reden, sei es Dank, Bitte oder auch Klage. Auch das darf sein. Der Inhalt unserer Gebete ist nicht das Wichtigste, sondern dass wir vertrauensvoll zu ihm kommen, mit allem, was unser Leben ausmacht. Und er freut sich, wenn er uns Gutes tun kann. Ist das nicht motivierend für unser Gebet? Gott freut sich, wenn er meine Stimme hört. Und deshalb zu beten, nicht weil er sich gehört als Christ. Er freut sich, wenn ich am Morgen komme und sage, Herr, ich lade dich jetzt ein, diesen Tag mit mir zu verbringen. Ich weiß nicht genau, wie ich ihn überstehen kann. Da gibt es Situationen, die machen mir Angst. Und ich weiß nicht, wie ich die oder jene Situation bewältigen soll. Aber bitte komm du, begleite du mich durch diesen Tag, führe mich durch diesen Tag und gib mir die Kraft für diesen Tag. Da freut sich Gott, wenn wir uns hineinnehmen in unseren Alltag. Und in Psalm 147, 10 und 11, da können wir lesen, was Gott missfällt und was ihm gefällt. Da heißt es, denn er hat keine Freude an der Stärke der Rosse und kein Gefallen an den Schenkeln des Mannes, also Bilder für Kraft. Er hat Gefallen an denen, die ihn fürchten und auf seine Güte hoffen. Das ist ein Vers, der mich etwas stutzig macht und deswegen möchte ich ihn etwas genauer betrachten. Gott freut sich, wenn wir auf seine Güte hoffen. Er freut sich also nicht an der Stärke, sondern wenn wir unsere Bedürftigkeit spüren und zulassen. Und wenn wir mit dieser Bedürftigkeit einfach zu ihm kommen und sagen, was wir brauchen. Er freut sich gar nicht darüber, wenn wir uns selber so anstrengen und verbissen denken, das muss ich doch hinkriegen, denn Gott will, dass ich das hinkriege, dass ich immer freundlich bin, dass ich immer korrekt bin. Gott freut sich über was ganz anderes. Er freut sich, wenn wir auf seine Güte hoffen. Wenn wir auf seine Güte oder mit seiner Güte rechnen, dass er in uns wirkt und dass er durch uns wirkt. Wenn ich sagen kann, Herr, ich schaffe das jetzt nicht, geduldig zu sein und freundlich zu sein. Aber wirk du es in mir. Herr, ich schaffe es jetzt nicht, auf meinen Vorteil zu verzichten und mich neidlos über den anderen oder über den Erfolg des anderen zu freuen. Anstatt uns abzuquälen, ich muss das doch hinkriegen. Wie kommen wir nur auf die Idee, dass wir alles selber fertig kriegen sollten? Er freut sich, wenn wir auf seine Güte hoffen und wenn wir das, was wir nicht hinkriegen, wenn wir das von ihm erwarten, wenn wir unsere Bedürftigkeit überhaupt erkennen und merken, was wir nicht hinkriegen und dann ihn bitten, füll du dieses Loch in mir aus, dieses Defizit, diesen Mangel, füll ihn aus nach deinem Reichtum. Ich schaffe es jetzt nicht, dieser Sünde zu widerstehen. Oder über die Sünde zu herrschen. Er freut sich, wenn wir merken, dass wir das nicht ohne ihn können, wenn wir unsere Bedürftigkeit spüren und zulassen und mit dieser Bedürftigkeit zu ihm kommen. Der Herr hat Gefallen an denen, die auf seine Güte hoffen. Aber dieser Vers hat noch einen Einschub, den habe ich jetzt mal ausgelassen. Jetzt füge ich ihn wieder ein. Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten und auf seine Güte hoffen. Und diesen Einschub, zu dem möchte ich kurz noch etwas sagen. Das könnte auch falsch verstanden werden. Der Herr hat kein Gefallen an uns oder kein Gefallen an Angst, wenn wir Angst haben vor Gott. Das ist nicht gemeint, wenn da steht, der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten. Das haben ja auch die Beispiele vorhin schon gezeigt, die ich genannt habe. Wenn wir Angst haben vor Gott, dann kommen wir nicht mit solchen Bitten, wie ich sie vorher genannt habe. Wenn wir Angst haben vor Gott, dann wollen wir denken wir, wir müssten uns anstrengen und alles selber hinkriegen. Er hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, da ist Ehrfurcht gemeint. Und Ehrfurcht ist uns ein fremd gewordenes Wort. In Ehrfurcht, das beinhaltet Achtung und Respekt, aber auch Hingabe, Ehrerbietung und Hingabe. Ehrfurcht nimmt Gott ernst, nimmt ihm beim Wort und gibt ihm die Ehre. Und Ehrfurcht gibt Gott, was Gott gehört, und nimmt sich nicht etwas, was eigentlich Gott gehört. In der Gefahr bestehen wir manchmal, aber wenn wir Ehrfurcht haben vor Gott, dann wissen wir, was ihm gehört und was uns gehört. Ja, wollen wir Gott immer wieder die Ehre geben. Und Gott freut sich, wenn wir zu ihm kommen. Da gibt es ein Lied, das ist etwas unbekannt vom Herrn Schnitter. Gott freut sich, wenn wir zu ihm kommen. Aber heute wollen wir das mal singen, weil das so gut passt. Dich mitgesungen, das scheint gar nicht so unbekannt zu sein, wie ich gedacht hatte. Schön. Ja, und noch ein weiterer Gedanke. Gott hat an Gehorsam mehr gefallen als an Opfer. Das musste Samuel dem stolzen und ungehorsamen König Saul sagen. Meinst du, dass der Herr gefallen habe am Brandopfer und Schlachtopfer, gleich wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer und Aufmerken besser als das Fett von Widdern. Saul hatte sich falsch verhalten, er wusste es. Er ist schuldig geworden. Und er wollte das mit Opfern wieder ins Lot bringen. Sein Unrecht auf diese Weise klären. Und Samuel muss ihm sagen, nein, so geht das nicht. Gott lässt sich nicht mit Opfern abspeisen, mit Regeln, die wir einhalten, zufriedenstellen, irgendwelche Formen einhalten. Darum geht es Gott nicht. Gott sieht in unser Herz. Und Gott ist unsere Beziehung wichtig, unser Vertrauen, aus dem heraus der Gehorsam ja wächst. Aus dem Hören und Gehören wächst Gehorchen. Gott will Gehorsam, weil Gehorsam Vertrauen voraussetzt, weil Gehorsam Beziehung voraussetzt und auch Beziehung stärkt. Und weil aus Gehorsam auch Hingabe wird. Gott hat auch keinen Gefallen an einem erzwungenen Gehorsam. Er hat Wohlgefallen an einem Herzen, das ihm aus Liebe und Vertrauen gehorcht. Und auch hier schließt sich der Kreis wieder. Wenn ich die Erfahrung mache, dass sich Gott über mich freut, dann kann ich doch sicher sein, dass das, was er von mir erwartet, gut für mich ist. Dann meint er es gut, dann habe ich nichts zu befürchten. Dann habe ich eben keine Angst vor ihm. Und dass das, was er von mir erwartet, für mich nicht gut sein könnte. Freilich, er schließt nicht aus, dass es auch schmerzhafte Erfahrungen sein können. Dass er uns Wege führt, die wir nicht verstehen können. Und doch dürfen wir auch darin wissen, wie ein Kind von seinem Vater weiß, der Vater meint es gut mit mir. Liebe steckt dahinter. Und er will, dass es mir gut geht. Er will mir Freude geben, auch in diesen Situationen. Und es ist doch immer wieder auch bewundernswert, wie Menschen erzählen können, dass sie selbst im Leid, in Krankheit, in Not eine tiefe Freude spüren durften. Das ist etwas ganz Besonderes. Hingabe und Gehorsam hat immer auch etwas damit zu tun, dass wir uns Gott zur Verfügung stellen. Und ich bin mir sicher, Gott freut sich über jeden, der sich ihm in irgendeiner Weise zur Verfügung stellt und der in irgendeiner Weise an seinem Reich baut. Wir bauen an seinem Reich, wenn wir die Dinge des Alltags nicht losgelöst von ihm tun, sondern mit ihm tun. In der Verbindung oder aus der Verbindung heraus mit ihm tun. Und dann bekommt das, was vielleicht ganz unbedeutend scheint, Ewigkeitswert. Und er freut sich auch an uns, wenn wir uns einbringen für ihn, wenn das Ergebnis vielleicht gar nicht so toll war. So wie ein Kind, das mithilft beim Kochen oder Backen oder bei der Gartenarbeit. Das Kind gräbt vielleicht im Garten und hackt und zertrampelt hinterher wieder alles, aber es hat seine Freude. Und es ist schön, für die Eltern freuen sich daran, wenn das Kind Freude daran hat, wenn es das schafft und tüchtig ist und einfach seine Freude hat. So freut sich Gott auch über uns. Und vielleicht ist es manchmal so, wenn es die Mutter selber gemacht hätte, dann hätte sie viel Zeit gespart. Dann wäre es schneller gegangen, wäre vielleicht nicht so viel kaputt gegangen. Und vielleicht ist es bei uns auch manchmal so, dass wenn er das selber in die Hand genommen hätte, wenn er das ohne uns gemacht hätte, dann wäre der Erfolg vielleicht größer oder besser. Hätte es vielleicht weniger Scherben gegeben. Aber wir haben es ja heute in Zeit mit Gott auch gelesen. Gott will uns dabei haben. Und es geht uns nicht um die Leistung, sondern es geht ihm darum, dass wir uns hingeben an ihn und an seine Sache. Dass wir uns von ihm gebrauchen lassen. Da gibt es ja dieses schöne Gleichnis von dem Weingärtner, von dem Weinbauer, der morgens um 6 ganz früh auf den Markt geht und Arbeiter sucht. Und er geht später um 9, nachdem dann die Nächsten aufgestanden sind und mal gemütlich gefrühstückt haben, die holt er dann auch noch ab und die nach dem Mittagsschlaf holt er auch noch mal ab. Und kurz vor Feierabend stehen wieder welche da. Und er freut sich immer, dass da welche sind, die sich einsetzen, die in seinem Weinberg arbeiten wollen. Und zum Schluss gibt er allen denselben Lohn. Das heißt, er fragt gar nicht nach der Leistung und lässt sich zeigen, so wie viel hast du gearbeitet und danach belohne ich dich, sondern du hast für mich gearbeitet, du sollst den Lohn bekommen. Ist das nicht toll? Gott fragt nicht nach der Leistung, sondern er freut sich, wenn wir uns für ihn einsetzen. Und wir denken ja manchmal so, oh, das ist gar nicht gut gewesen oder oh, das ist mir nicht gelungen und was denken jetzt die anderen darüber und so weiter. Gott freut sich, wenn wir uns einsetzen, auch wenn uns das ganz stümperhaft vorkommt, unwichtig erscheint oder wenn wir denken, wir haben uns vielleicht jetzt blamiert. Gott freut sich, wenn wir uns für ihn einsetzen. Sei es in unserer Familie, im Beruf, in der Gemeinde, irgendeinem Menschen. Gott freut sich. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie das jetzt mitnehmen in die kommende Woche. Diesen Gedanken, dass der immer wieder aufblitzt, mitten, wenn es hektisch wird im Alltag, wenn Sie geschwind gar nicht mehr drüber hinaussehen, wenn Sie sich ganz arg ärgern müssen, wünsche ich Ihnen, dass da immer wieder so etwas aufblitzt, der Gedanke, Gott freut sich. Gott freut sich über mich. Und vielleicht müssen wir uns ein bisschen drin üben, dass wir uns mit dem Gedanken anfreunden, dass wir das zulassen, diesen Gedanken. Sie können es nachlesen, es steht wirklich in der Bibel. Wenn Sie jetzt kurz überlegen, was hat Sie jetzt am meisten gefreut, worüber Gott sich freut, das nehmen Sie mit. Ich möchte beten. Herr Jesus, dass du ein Gott bist, der sich freut und der will, dass wir uns freuen. Das ist immer wieder unglaublich. Und wir können es manchmal kaum fassen und wollen es nicht glauben, sondern bleiben so an unseren Selbstzweifeln hängen. Möchte ich bitten, Herr, dass wir uns davon befreien lassen, dass wir uns davon retten lassen und dass wir es glauben können, dass du dich freust über uns und dass wir in der kommenden Woche das immer wieder mitnehmen, dass wir in deine Augen blicken, die sich freuen über uns. Und dass wir diesen Blicken trauen. Und dass wir uns hineinnehmen lassen in deine Freude. Amen. Lobe den Herrn, sing ihm ein Lied. Singen wir noch zum Abschluss. Vielen Dank für die musikalische Begleitung, das hat mich auch gefreut. Ich darf Ihnen jetzt noch ein paar Dinge bekannt geben. Am Mittwoch beginnt jetzt nach der Sommerpause wieder der Mittwochkreis um 19.30 Uhr im Sonnenberg-Mutterhaus. Herzliche Einladung dazu. Das Thema heißt Abschluss des 5. Buch Moses und die Frage, brauchen wir das Alte Testament überhaupt noch? Genügt uns nicht das Neue Testament? Also Mittwoch, 19.30 Uhr. Und dann eine große Freude. Etwas, über das ich mich freue, wir Schwestern uns freuen und Gott sich ganz gewiss auch freut. Es gibt etwas Neues in Aidlingen, mehr als einen Bücherladen. Bücher, Medien, Café, Credo. Gott dort begegnen können. Und es ist sehr lohnend, sich das anzuschauen. Es ist sehr schön, Sie werden sich freuen, da reinzukommen. Sie werden sich freuen, das Angebot zu genießen. Herzliche Einladung. Es gibt draußen noch viele Einladungszettel, denn es lohnt sich, das genau zu studieren, denn es gibt viele verschiedene Angebote. Und es ist gut, sich gezielt rauszusuchen, über was man sich am meisten freuen möchte. Dann gibt es in unserem Freizeithaus auf der Tannenhöhe biblische Impulstage vom 29. September bis 3.10. Das ist die Woche, wo in der Mitte der Feiertag ist. Wer da dran Interesse hat, da ist das Ehepaar Campus, vielleicht manchen bekannt, die sich sehr viel auch mit Glauben im Gegensatz zu Esoterik befasst haben. Da verschwimmen die Grenzen ja heutzutage sehr häufig. Und die haben sich damit sehr auseinandergesetzt. Wer da Interesse hat, für den ist es sicher ein Gewinn. Da gibt es auch Einladungszettel. Und dann darf ich Sie noch für nächsten Sonntag in die Bibelstunde einladen. Da stellt sich nämlich die neue Bibelschule vor. Und darüber freuen wir uns auch. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen gesegneten, mit Freude durchzogenen Sonntag und eine gute Woche.